Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Heute stoßen zwei Generationen aufeinander. Heute hatte ich das Vergnügen, mit Udo Böhr zu sprechen. Er ist genau doppelt so alt wie ich und hat entsprechend auch schon sehr viel Erfahrung, wenn es ums Thema Marketing geht. Er erzählt uns heute, wie er auch bei Lego für den ein oder anderen Unterschied gesorgt hat und wie er aus seiner Sicht die heutige Entwicklung von Social Media Marketing und Influencer Marketing sieht. Das heißt, wirklich ein Veteran hier auf diesem Gebiet, der aus seiner Erfahrung spricht, der auch die Geschichte des Marketings nochmal von einer Perspektive wiedergibt, wie ich sie persönlich natürlich noch nie gehört habe. Sehr interessante Ansichten, auch zum Thema Marke und wie wichtig es eigentlich ist, heutzutage auch mit Emotionen den Kunden an seine Marke zu binden und warum genau das eben für viele Unternehmen immer schwerer wird. Deswegen super spannendes Gespräch. Ich freue mich schon sehr auf dein Feedback und wünsche dir jetzt viel Spaß mit Udo Böhr. So, meine Freunde, heute treffen hier mal zwei Generationen oder vielleicht sogar drei Generationen aufeinander. Heute bei mir zu Gast Udo Böhr. Hallo, mein Freund.
Hallo, Micha.
Darf ich fragen, direkt ganz unhöflich, wie alt du bist?
Also ich glaube, ich bin jetzt genau in dem Alter, wo es nicht mehr unhöflich ist. Ich bin jetzt stolze 58 Jahre alt.
58, okay. Das ist dann genau doppelt so alt wie ich. Krass.
Genau, genau. Man würde es auch sehen, wenn es kein Podcast wäre.
Ja, genau. Das heißt, du bist in den frühen 60ern auf die Welt gekommen. Sagen wir mal ganz kurz, wenn du heute so die Welt siehst, jetzt mit Corona und mit dem ganzen Black Lives Matter Thema, wenn du das so siehst, jetzt gerade in der heutigen Zeit, wie würdest du das von deiner Perspektive aus einschätzen, von der Tiefgründigkeit? Weil für unsere Generation ist das, was jetzt gerade passiert, ja das krasseste ever. Also sowas gab es noch nie. Corona ist von einer 10 ist es auf die 10. Also seit World Trade Center 2001 gab es nichts mehr so Einschneidendes. Siehst du das anders oder siehst du das gleich? Wo ordnest du das ein?
Ich sehe es deshalb komplett anders, weil ich einfach 58 bin und nur aus dem einzigen Grunde. Ich sehe es nicht anders, weil ich jetzt das nicht als bedrohlich, nicht als schlimm empfinde oder sonst irgendwas. Ich sehe es einfach nur anders, weil ich eine gewisse Relaxedheit habe, weil ich weiß aus meinem Lebenszyklus, dass schlimme Dinge unerwartet passieren und dass man am Ende des Tages zu jeder Zeit denkt, das wäre jetzt das Ende, ob es jetzt der Erste, der Zweite Weltkrieg ist, ob es jetzt der Wiederaufbau war, den ich gar nicht erlebt habe, den meine Eltern mir erzählt haben, ob es der Kalte Krieg war, den ich erlebt habe und so weiter, Tschernobyl, egal, am Ende des Tages ist es wichtig, irgendwo so eine Distanz zu bekommen und zu sagen, es wird immer wieder passieren, es werden immer wieder Dinge passieren, auf die du keinen Einfluss hast, Naturkatastrophen und so weiter. Eigentlich geht es darum, dass die Menschen in jeder Situation Lösungen finden. Und es war nie schlechter. Die Pest hat man wahrscheinlich im Mittelalter so empfunden oder schlimmer empfunden als jetzt Corona. Wenn man damals die Medien gehabt hätte und gewusst hätte, was das für Ausmaße hat und so weiter, wären vielleicht andere Stimmungen oder Weltbilder entstanden.
Ja, genau. Das war ja nochmal so die Frage. Wenn du jetzt siehst, was haben wir gehabt? Tschernobyl, solche Sachen. Das ist halt damals im Fernsehen gewesen. Früher gab es noch gar kein Fernsehen. Heute haben wir Social Media. Corona ist jetzt weltweit. Das ist ja nicht so wie ein Land oder eine Stadt. Das ist jedes Land. Ich glaube, es wirklich jedes Land hat zugemacht vor 2 Monaten.
Genau.
Deswegen, du siehst es aber jetzt nicht so als etwas noch schwerwiegenderes oder noch...
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und vor allen Dingen, ich glaube, dass diese Stimmung oder dieses Gefühl eigentlich nur entsteht durch Medien und durch Kommunikation. Und Social Media hat natürlich auch das Ganze nochmal als Booster gebracht, weil wir jetzt auch untereinander, also nicht die Medien nur absenden, sondern auch wir untereinander Medium sind und wir uns direkt interaktiv austauschen können weltweit und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach eine neue Möglichkeit der Kommunikation und dadurch entstehen neue Gefühle. Aber ich glaube, die Fakten oder die Tatsache, die ist nicht neu von einem Problem.
Alright. Und der Grund, wieso wir jetzt heute hier sprechen, ist ja vor allem, weil du das, was ich, sage ich jetzt mal in meiner Version heute, mache, du schon, ich würde es mal sagen, vor guten 20, vielleicht sogar 30 Jahren, ich glaube 1992 steht auf deiner Webseite.
Ja.
Also ich kenne nur Mad Men. Kennst du diese Serie, diese amerikanische?
Natürlich.
Also das hat mich halt schon so ein bisschen fasziniert, zu sehen, dass es schon damals eigentlich schon so
krasses Marketing gab. Und du bist ja 1992 da reingekommen. Vielleicht mal von deiner Perspektive zu heute auch wieder. Was hat sich verändert? Was hast du damals für eine Perspektive gehabt? Also in Deutschland ist Marketing ja verrufen, so ein bisschen so. In Amerika ist es was ganz anderes. Ich persönlich geile mich total drauf auf, wenn ich neue Marketingkampagnen sehe, die mich selbst zum Kaufen bringen. Also ich finde es schön zu sehen, wie Marketing immer wieder an mir selbst funktioniert. Wie siehst du das ganze Thema?
Also ich glaube, es ist relativ einfach, weil wir das Marketing, was du beschreibst, ja erst gelernt haben oder begonnen haben zu lernen durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Besetzung und so weiter, durch die Amerikanisierung. Und am Ende des Tages war das Lebenslust, war das unverstandenes Tun, was die Amerikaner da machen. Und da gab es eben dann Lucky Strike und Cola und so weiter. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis auch die Europäer so diesen Gedanken des Marketings verstanden haben und immer mehr anwenden. Und ich sage immer, der Unterschied ist einfach erklärt. Die Europäer sind sehr selbstverliebt in Qualität. Wir sind das Land, gerade in Deutschland, der Ingenieurkunst, der Naturwissenschaften, der Erfinder und so weiter. Qualität des Produktes, Miele ist so ein Beispiel. Während die Amerikaner die Einstellung haben, fuck the product, tell the story. Und am Ende des Tages ist diese Austauschbarkeit von Produkten, wo wir hier in Europa immer dachten, ah ja, das ist jetzt einmalig und das braucht die Welt, gerade im B2B. Da gehen die Amerikaner ganz anders ran. Sie sehen einen kurzfristigen Nutzen, bringen dazu ein Produkt, bringen das Ganze in eine Wertschöpfung und das Nächste. Das heißt, diese Austauschbarkeit von Produkten, die nämlich Realität ist, also ich gehe mal davon aus, dass 98% aller Dienstleistungen Produkte austauschbar sind. Ich glaube, dass die Amerikaner da einfach den logischeren Weg gehen in ihrer Denke, weil sie sagen, das ist einfach so und wir müssen also ständig dafür sorgen, dass die Produkte auch vermarktbar sind und so weiter. Sie sind eben nun mal austauschbar, also brauchen wir dazu Emotionen, Stories und so weiter, weil das ist das Einzige, wo sich die Dinge unterscheiden können. Während die Europäer und gerade die Deutschen sehr produktverliebt sind, sehr über Qualität kommen, Made in Germany ist ja vielleicht die stärkste Marke gewesen, die es je gegeben hat. Und einfach versuchen, über Argumente rational zu überzeugen. Und ich denke, dass bei diesem Overload an Produkten und so weiter die Zukunft eher die andere Denke sein wird. Wir sind nicht nur im Zeitalter der Digitalisierung, wir sind meiner Meinung nach auch im Zeitalter der Marke. Und ich glaube, dass sich Storytelling und dass sich Kopfkino, dass das der entscheidende Changer ist und nicht mehr das Produkt an sich.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Statement. Das würde ja jetzt eher für die amerikanische Philosophie sprechen. Da können wir auch gerne eintauchen. Bevor wir das machen, aber eine Frage. Du hast gesagt, 98% der Produkte sind austauschbar. Welche 2%, gib mir mal ein paar Beispiele, würdest du als nicht austauschbar bezeichnen, Stand heute?
Austauschbar im Sinne von jedenfalls temporär. Also ich kenne zum Beispiel ein Unternehmen, ich will den Namen nicht nennen, die haben eine Industrienadel patentiert, die eine besondere Härte, einen besonderen Härtegrad hat, die im Textilbereich eingesetzt wird weltweit und die das patentiert hat. Das liegt irgendwo im Tresor und es hat bis heute niemand geschafft, den Härtegrad dieser Nadel zu kopieren. Und das ist im Webbereich dann ein echter Changer. Das heißt, die können eigentlich nur über die Qualität des Produktes sind die erfolgreich. Praktisch so ein Hidden Champion. Es gibt einfach kein vergleichbares Produkt und die sind praktisch auch im Preisbereich mehr oder weniger frei. Es gibt vielleicht eine Zeit lang mal den Boxermotor bei Porsche, es gibt den Wankelmotor bei Audi, also kurzfristige technische Innovationen, die dann einmalig sind und mit denen man dann entsprechend Geld verdienen kann, die aber irgendwann dann auch kopiert werden oder von anderen Dingen überholt werden. Ich glaube, im reinen Konsum, also in den schnell drehenden Dingen, ist fast alles funktional austauschbar.
Ja, im Konsum sehe ich es sehr ähnlich. Also das ist auch der Grund, wieso ich zum Beispiel bei Beyond Meat raus bin, also dieses Fleischersatzprodukt, weil ich bin in der Schweiz gelandet und habe im Coop ein Fleischersatzprodukt gefunden, das genauso gut schmeckt wie Beyond Meat. Ich habe auch hier im Lidl in Deutschland jetzt gerade ein Fleischersatzprodukt gefunden, das fast so gut schmeckt wie Lidl. Da habe ich mir gedacht, hey, wieso ist diese Firma mehrere Billionen Dollar wert? Ich sehe es nicht mehr. Aber jetzt zum Beispiel Amazon, Google, Facebook, Apple. Also ich wüsste nicht, wie jetzt das plötzlich ausgetauscht werden könnte. Also ich wüsste nicht, wie Google jetzt plötzlich abkacken könnte.
Ja, ich glaube, es ist ja schon da. Das heißt, Google ist ja im Endeffekt, hat sich nur durchgesetzt. Es gibt auch außer Red Bull zig Energy Drinks und so weiter. Google hat sich nur durchgesetzt unter den Suchmaschinen. Es gibt ja auch andere. Und die anderen haben es einfach nicht geschafft. Es gibt andere Handys als das iPhone, viele andere Handys. Es gibt andere PCs, es gibt andere Software, alles vergleichbar. Ich kann also am Ende des Tages eigentlich das gleiche Ergebnis erzielen. Also wenn man wirklich mal hinter die Kulissen guckt, ist fast alles austauschbar.
Okay, du redest jetzt vom Produkt. Wenn ich jetzt Google sehe, dann denke ich natürlich an ihre Glasses, an ihre E-Commerce, an ihre Gaming. Also was ich halt sehe, ist halt so, wie Google halt sich mittlerweile ausbreitet und auch wie Amazon so alles, was schon da ist, einfach besser macht. Also deswegen jetzt deine Aussage, hey, das Produkt kommt im Hintergrund, Marketing ist wichtiger. Mach mal ein Beispiel, wo du das vielleicht jetzt gerade im Real Life siehst.
Du hast ja eigentlich genannt, oder jetzt sehen wir mal Elon Musk. Bei ihm kommt zum Beispiel die Kommunikation oder das Marketing vor der Leistung. Eigentlich ist er immer in einer Art Vorverkauf, indem er Visionen verkauft, indem er Zeitgeist bedient und so weiter. Und dann nur unter dem Druck steht, dass irgendwann mal dieses Versprechen mal einzuhalten. Das heißt, er ist jetzt vor ein paar Wochen wirklich ins All. Das Tesla-Auto gibt es jetzt wirklich. Das waren alles nur Visionen, Ideen, Marketing. Das war Kopfkino. Und am Ende des Tages war das erfolgreicher, als zu sagen, ich baue jetzt mal ein Auto und fahre durch die Gegend und lass jeden fragen. Und jeder soll sagen, oh, das ist ja toll, das ist jetzt eh und super. Sondern er hat eigentlich die Vision verkauft. Und in dem Moment, wie jetzt auch bei Amazon oder bei Google, das Kernprodukt ist da, das ist vorne. Und jetzt versucht man einfach diesen Anspruch, immer vorne zu sein und keinen an diese Position ranzulassen, versucht man einfach zu befriedigen oder den Weg weiterzugehen, indem man alles, was in irgendeiner Form darauf einzahlt, kauft, selber macht und so weiter, um ständig eben dieses Kopfkino zu bedienen. Google ist eben vorne und Google ist eben in der Zukunft in allen Themen der Maßstab. Und dieses Kopfkino bedient Google, weil das Kernprodukt ist schon längst etabliert und das interessiert auch keinen mehr, sondern die versuchen einfach, diese Marke jetzt ständig zu aktualisieren und zu bestätigen. Und das ist eigentlich der Gedanke, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin der und der, ich habe das und das erreicht, Marke ist für mich die Summe aller Leistungen, dann ist am Ende des Tages nur wichtig, dass die nächste Aktion von Micha, das nächste Projekt, wieder darauf einzahlt, was du vorher gemacht hast und das bestätigt und dass du eben ein bestimmtes Versprechen, was bei Micha draufsteht, auch in den neuen Produkten oder neuen Aktivitäten immer wieder bestätigst.
Ja, okay. Ich sehe auf jeden Fall den Punkt. Ich sehe aber trotzdem auch, wie zum Beispiel jetzt Google Plus heftig abgekackt ist. Und ich sehe zum Beispiel auch, wie ich jetzt, wenn ich mir jetzt einen Ausrutscher erlauben würde, auch meine Produkte, nur weil ich jetzt eine starke Marke habe. Ich will mich jetzt natürlich nicht mit Google vergleichen. Also ich glaube, das Produkt muss ja trotzdem noch einen Nutzen bringen. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Also das ist ja das, was ich eben sagte. Der Ursprung einer Marke ist ja immer eine Leistung. Deswegen sage ich auch vielen jungen Menschen, hört sich jetzt wirklich doof an, wenn du nichts kannst, dann kannst du nichts. Das heißt, du musst schon irgendetwas können und irgendetwas leisten. Ob das dann später monetarisierbar ist, andere interessiert und so weiter, das ist eine zweite Frage. Aber wenn du nichts hast, also nicht wirklich eine Leistung, das kann auch eine mentale Leistung sein, das spielt keine Rolle. Also Leistungen, die du dann definieren kannst für andere. Wenn du das nicht hast, dann wird es nicht funktionieren im Business. Also das musst du, wie bei dir, du hast eine Leistung erbracht in deinem Sport. Das hast du wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht, aus ganz anderen Motivationsgründen gemacht als Business und so weiter. So, und plötzlich hast du gesehen, das ist ja echt eine Leistung, das hat funktioniert, das hat ein Ergebnis. Und was kann ich denn jetzt mit dieser Leistung, wenn ich die definiere, was kann ich damit tun? Und dann bist du auf viele Ideen gekommen, diese Leistung zu vermarkten. Und das ist der Weg. Hättest du aber keine Leistung gehabt, das kann sogar bei einem Model einfach nur das Aussehen sein oder die besondere Nase oder irgendetwas, dann kannst du diesen Weg nicht bestreiten. Also ohne eine Leistung wird es nicht funktionieren. Und was du eben sagtest mit den Marken, da muss man auch, das ist oldschool, es gibt Herz, Bauch und Kopfmarken.
Herz, Bauch und Kopf.
Korrekt. Und um es zu verstehen, ist relativ einfach. Kopfmarken sind vor allen Dingen sehr stark im technischen Bereich. Nehmen wir mal Beispiel Handys oder PCs und so weiter. Das heißt, du bist eine Marke, man kennt dich, du stehst für etwas, aber du bist ständig im Druck, diese technische Leistung zu verbessern, zu bringen, billiger, schneller, rationale Effekte, also Kopfmarke. Du bist also im ständigen Druck, im Kopf des Konsumenten mithalten zu können. Eine Bauchmarke, das ist so ein Feeling. Ich sag mal Ed Hardy oder Chiemsee damals und so weiter. Das ist mal in, das ist mal cool. Jetzt werden eben lange Bärte getragen oder jetzt ist mal das in. Das ist so ein bisschen Zeitgeist. Darauf lässt sich wenig aufbauen. Das ist so ein Bauchgefühl, den Trend nimmt man mit und das war's. Und die Love Brands, also die Herzmarken, das ist für mich wie eine Ehe, wie eine Beziehung. Das heißt, man entscheidet sich füreinander aus irgendeinem Grund. Am Anfang, man verliebt sich und das ist dann wahre Liebe Und diese Beziehung, die hat einen langen Zyklus und da wird verziehen. Da darf das Produkt, die Marke auch mal Fehler machen. Da darf, wie du eben sagtest, da darf man auch mal eine Fehlinvestition machen. Da darf man auch mal irgendwo, wenn man dazu steht, auch mal sagen, das hat jetzt mal nicht geklappt oder das war jetzt mal nicht so toll. Und das ist das Gleiche wie in deiner Beziehung. Im Notfall, bis das mal geschieden wird, da muss schon viel passieren. Und das Ziel muss ein Love Brand sein. Nivea, Apple. Ganz klar.
Apple, ja, ich wollte gerade sagen, Apple hat es ja hart geschafft, zu meinem Love Brand zu werden.
Der Love Brand geht nicht. Ich sag mal Nike auch. Und man sieht das Beispiel Adidas sehr gut. Das ist ein Love Brand. Man muss da noch immer ehrlich sein. Adidas steht nicht für die Dinge, die jetzt da kritisiert werden. Adidas steht nicht für eine besondere Kultur oder sonst irgendwas. Adidas steht für ein Top-Produkt. Und das seit 60, 70 Jahren, seit der WM 54, für innovative Lösungen im Bereich Sport. Und die Weltmeisterschaft 54, die mit Adidas verbunden wird, mit den Stollen und so weiter, so ist das bei Adidas geblieben. Es gibt viele Geschichten im Sport, die durch das Produkt von Adidas erfolgreich wurden. Und Adidas steht aber nicht für einen besonderen Purpose und so weiter. Sie waren verwickelt in den Skandal mit der FIFA. Sie waren verwickelt in Kinderarbeit und so weiter. Das heißt, der Konsument, und du hast ja sehr viele junge Zuhörer, der Konsument liebt an Adidas etwas anderes. Und dieses Versprechen von Adidas hat Adidas eingehalten. Immer up to date zu sein, was Klamotten, was Sportschuhe und so weiter anbetrifft. Und dann wird sehr schnell von den Medien gesagt, guck mal, die haben die Miete jetzt nicht bezahlt bei Corona und so weiter. Da verstehen die auch gar nicht. So, wenn aber ein Unternehmen dafür steht und dann sowas passiert, dann kann man sehr schnell vom Love Brand in ein Missbrand kommen. Und ich glaube, Nike, die für etwas ganz anderes stehen und die das auch ein bisschen genutzt haben, diese Schwächen von Adidas für ihre Werte, dass sie eben Rassismus und so weiter in ihre Kampagnen aufnehmen, dazu stehen, die sind jetzt nicht davon betroffen. Aber es gibt andere Zyklen, dann kann sich das wieder drehen, weil man muss immer gucken, für welches Wertesystem steht jemand.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, den wir jetzt da anschneiden. Also Love Brand definiere ich darunter, dass es in erster Linie, also man hört ja immer wieder dieses Beispiel Apple. Das ist, ich mag gar nicht mehr drüber reden, weil es in jedem Buch gefühlt immer wieder die gleiche Story ist, wie Apple es geschafft hat, so krass zu werden mit Steve Jobs, mit den Messages, mit dem Liebe zum Produkt. Aber gibt es denn noch irgendwas, was ich vielleicht nicht sehe oder was man vielleicht so nicht deutlich sieht? Starbucks zum Beispiel ist für mich auch ein Love-Brand geworden, obwohl ich eigentlich nicht konform gehe mit der Message von Starbucks. Also Starbucks an sich ist eigentlich nicht so ein geiler Brand, was die so machen. Also die machen viel nicht so geilen Shit. Aber dadurch, dass Starbucks irgendwie immer da ist, wo ich ihn brauche, wenn ich ihn mal brauche, habe ich auch so immer so eine leichte Emotion, wenn ich das grüne Logo irgendwo sehe. Und das zeigt ja, dass es auch nicht eben so rational ist, sondern wirklich auf Gefühlsebene. Was sind denn so für dich diese Attituden oder diese Eigenschaften, die einen Love-Brand wirklich ausmachen? Also das kann man ja schlecht forcieren, oder ist das geplant? Ist das eine strategische Entscheidung? Hey, ich will ein Love-Brand werden. So.
Keine Chance. Also wer schon so daran geht, kann es nie werden. Das ist mein ganz klares Statement. Ich glaube, dass du auch was Positionierung anbetrifft und so weiter, auch das ist eine dynamische Entwicklung. Also du kannst nicht aus meiner Sicht einfach sagen, ich bin das jetzt, das bleibt so, das muss jeder verstehen und das war's. So, das muss jeder lieben. Nein, das ist eine Entwicklung. Das ist eine Entwicklung, das dauert. Viele vergessen, dass Apple eine Geschichte über Jahrzehnte ist, dass Apple nicht seit gestern einfach da ist, dass es auch einen großen Abschnitt gab in der Firmengeschichte. Da war Apple ganz weit entfernt von dem, was es heute ist. Und ich glaube, da kommen dann viele Komponenten zusammen. Der entscheidende Punkt ist nur, dass die Leute, die diesen Brand sehen und entwickeln und so weiter, ein Gefühl haben, was da alles passiert, wie sie es nutzen können und wie sie dann immer stärker, sage ich jetzt mal, in das Herz oder in den Kopf der Zielgruppe kommen. Und die das eben gut machen und die das gut fühlen können, die kommen dahin. Und meistens war es irgendeine hochemotionale Sache. Beispiel, Nivea war das erste oder ein wichtiges Produkt für alle jungen Mütter vor 40, 50 Jahren. Was ist für die Mutter das Wichtigste? Das Neugeborene, die Gesundheit, die Pflege, das Aussehen des Kindes. Und da war Nivea zu diesem Zeitpunkt eine Lösung. Und diese Lösung wurde nie enttäuscht. Nivea hat es also vom Produkt geschafft. Es gab keine Allergien, es gab keine anderen Dinge und so weiter. Und schon hat man Nivea als junge Mutter ins Herz geschlossen. Und es wurde der natürliche Begleiter in diesem Segment, wenn ich ein Baby habe oder wenn ich meine Haut pflegen will. Und daraus ist dann diese ganze Dimension von Nivea entstanden. Und Chiquita, ein anderes Beispiel. Es gibt in der ganzen Obst-Gemüsebereich einen riesen Weltmarkt. Gibt es eigentlich nur eine Marke. Das ist Chiquita, die sich über die vielen Jahre etabliert hat. Und Chiquita hat mit Sicherheit eine abenteuerliche, kriminelle Firmengeschichte. Chiquita war in jede Revolution und jede CIA-Aktion in Südamerika verwickelt und so weiter, um eben an die Plantagen zu kommen. Aber wenn man heute sieht, Chiquita hatte zwei Vorteile. Das erste, es war ein exotisches Produkt, was zu dem Zeitpunkt, als es nach Europa kam, eben neu war, besonders war. Chiquita ist eine der wenigen ersten Convenience-Produkte. Das heißt, du kannst diese Banane einfach mitnehmen. Du kannst sie jeden Tag essen. Bis auf wenige Ausnahmen kann sie jeder bekömmlich essen. Sie hat Energie. Du weißt das als Sportler. Das ist also praktisch ein natürlicher Snack, der natürlich verpackt ist. Den kannst du dir in die Hose stecken. Du kannst ihn überall essen und er schmeckt jedem. Und du hast dieses, auch wieder bei jungen Müttern, du hast dieses Verantwortungsgefühl. Das heißt, wenn ich jemandem eine Banane kaufe, dann tue ich dem was Gutes für seine Gesundheit und so weiter. Und Chiquita war eben früh, hat das gebrandet mit der Miss Chiquita, die Karibik, das Exotische, was in den 50ern und 60ern noch was Besonderes war. Heute fliegt jeder um die Welt, damals ein Flug in die Karibik, unvorstellbar. Und so kam dieses Kopfkino eben mit. In der Positionierung haben die das einfach besetzt. Hat noch ein paar andere Hintergründe, dass eben bis vor 10 Jahren oder was, das noch ein bisschen kartellmäßig abgelaufen ist. Aber das war's. Und heute hat Chiquita andere Probleme. Heute ist Chiquita ein Love-Brand, wird eigentlich automatisch gekauft, aber die rationalen Faktoren, sie sind nicht nachhaltig, sie sind nicht bio, sie haben irgendwie im neuen Zeitgeist nichts zu bieten und geraten deshalb auch jetzt langsam als Marke in Probleme. So, und könnte sein, dass in deiner Generation und in den folgenden Generationen diesen Love-Brand verliert. Das könnte durchaus passieren.
Es ist interessant, wie du die Banane sozusagen als Produkt jetzt siehst. Also ich habe das gar nicht so gesehen. Für mich war eine Banane. Aber vielleicht ist das jetzt eben wieder dieser Generationsthema, dass es bei euch dann halt irgendwann diese Chiquita-Banane gab. Du hast wahrscheinlich auch deine erste Wohnung damals noch umgezogen in diesen Chiquita-Kartons, gehe ich jetzt mal davon aus. Siehst du? Das heißt, das ist diese emotionale Komponente.
Und so ist es für dich vielleicht IKEA.
Ja, na, hey, ich sagte, ich habe IKEA verflucht, als ich mein erstes Bett von IKEA gekauft habe. Und ich bin der Typ mit zwei linken Händen. Hey, ich bin 6 Stunden lang im Sommer in meinem Dachzimmer, habe ich das scheiß Bett versucht aufzubauen, weil ich meine erste Freundin hatte damals und ich wollte, dass sie bei mir schlafen kann. Hey, ich habe es nicht fertig gebracht, ich muss meinen Vater anrufen, der hat sich totgelacht, wie ich es einfach nicht geschafft habe. Und seither habe ich nie wieder IKEA gekauft.
Aber jetzt kann ich dir eine Frage stellen. Jetzt kann ich dir genau eine Frage stellen, um das zu erklären. Du wusstest es doch schon.
Ja.
Das heißt, IKEA ist doch vom Kopfkino für dich schon klar gewesen, das gibt eine schwierige Nummer. Du hast zwar gehofft, dass es hinkriegt, aber du wusstest eigentlich schon von Freunden und hinterher, ach du Scheiße.
Ja.
Also, wenn ich das Regal aufbaue, also wenn ich das hinkriege, ja, Micha, dann hast du einen Feiertag. Und eigentlich hast du dieses Kopfkino, mit dem die ja auch fast schon kokettieren, hast du doch eigentlich schon gehabt. Und
Self-fulfilling prophecy nennt man das.
Ja. Und IKEA hat daraus einen Kult gemacht. Und am Ende des Tages war es der Charme. Und wie du eben gefragt hast, was ist das Ganze? Love Brand, das steht vorne drauf, Liebe. Das heißt, das sind ganz tiefe Gefühle, die du für etwas hast. Und du hast auch ganz tiefe Gefühle, wo ist mein iPhone, wo ist mein Nahrungsmittel, irgendwas, nur das möchte ich. Du siehst es, wenn du im Ausland bist, vielleicht in Asien und kannst die Sprache nicht, bist in einem kleinen Imbiss, verstehst nichts, was da drauf steht und dann steht da Heineken oder Coca-Cola. Und das Erste, was du sagst, ist Gott sei Dank. Also Coca-Cola kenne ich und da weiß ich wenigstens, was ich trinke, dann bestelle ich mir schon mal eine Cola. So. Und erklärt, wie das Ganze funktioniert.
Mhm. Um jetzt nochmal ein bisschen zu dir zu kommen, weil jetzt reden wir hier schon seit 20 Minuten über das Thema Marketing, ohne wahrscheinlich noch groß dich beleuchtet zu haben. Was genau hast du denn die letzten 30 Jahre gemacht? Und hast du selbst auch schon mal einen Love-Brand aufgebaut, mit aufgebaut oder hast die Entstehung selbst gesehen von innen?
Also ich habe eigentlich über 20 Jahre nur für Love-Brands gearbeitet. Chiquita war 7 Jahre mein Kunde, deshalb kenne ich die Geschichte sehr gut. Bacardi, Martini, Lego, also das sind Love-Brands. Auch in anderen Bereichen, es kommt ja auch immer darauf an, Love-Brands kann ja auch in einer bestimmten, einem Segment sein oder in einer bestimmten Zielgruppe oder Altersgruppe. Also mit Sicherheit ist Aldi auch ein Love-Brand in einem bestimmten Bereich. Tempo, Ich habe zum Beispiel auch mehrere Jahre Bob der Baumeister gemacht, also eine ganz andere Form von Love Brand, also bei Kindern im Vorschulalter und so weiter. Das Ganze in vielen Rollen. Ich habe also, wie gesagt, nach dem Studium noch ein Volontariat gemacht bei RTL, bin da eigentlich vom Bund Journalist in den Bereich Marketing gerutscht, habe dann damals einen Kunden akquiriert für RTL, für diese ganzen TV-Events im Sport. Das war die Gildebrauerei in Hannover. Die haben zu dem Zeitpunkt, gab es die Wende, dann wurde über die Treuhand eine Brauerei im Osten gekauft, Hasseröder. Ich habe die dann akquiriert für Sponsoring. Der Herr Beck, damals der CEO, der war dann sehr unzufrieden. Heute kennt ihr das alles mit Event und Event-Marketing und so weiter, Incentive. Damals alles in Kinderschuhen. Der hatte aber schon die Vision, hat dann zu mir gesagt, pass mal auf, Junge, du machst das alles für mich. Ich habe da keinen Bock. Ich brauche einen, der alles regelt, weil wir werden das jetzt strategisch weiterführen. Dann habe ich praktisch für den eine Agentur gegründet. Er hatte keine Ahnung, was eine Agentur ist und so weiter. Und aus dem Ding wurde dann eben eine sogenannte Brand Experience Agentur. Das heißt, ich habe dann nur Marken betreut und Marken eben in der Inszenierung, Aktualisierung, also bestehende Marken, die entsprechend zu aktualisieren. Und das habe ich dann über 20 Jahre gemacht. Dann war ich so an einem Punkt, wo mein Geschäftsmodell wahrscheinlich für meine Karriere noch gereicht hätte. Ich aber schon gemerkt habe, der Agenturmarkt ändert sich, die Ansprüche der Kunden ändern sich, Agilität, Expertentum und so weiter. Man kann das nicht mehr abbilden. Aber die Entscheidung wurde mir abgenommen, weil ich bin schwer krank geworden. Ich hatte Autoimmungeschichte, die mich weggehauen hat. Ich war so ein höher, schneller, weiter, halt die Fresse-Typ, also unbesiegbar. Und dann hat mich eben die Gesundheit eines Besseren belehrt. Bin dann eine Zeit lang raus, konnte das Unternehmen nicht verkaufen lukrativ, weil das ist vielleicht auch ein Rat an die Jüngeren, die Agenturen gründen und so weiter. Oft hängen die Kunden ja am Frontmann. Und wenn dann ein Käufer kommt, dann verlangt er natürlich, dass er sagt, pass auf, die Kunden sind alle so ein bisschen an dich gebunden, an deine Person. Und wenn wir das jetzt kaufen, verlieren wir wahrscheinlich die Kunden, wenn du nicht mehr da bist. Und das ist oft bei Agenturen, Dienstleistern ein echtes Problem, weil man nicht ein objektives Produkt hergestellt hat, sondern das ist alles sehr personenbezogen. Und deshalb kann eine Agentur werthaltig sein oder wertvoll sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass du sie verkauft kriegst für diesen Wert. Und das habe ich damals auch lernen müssen. Dann habe ich gesagt, okay, ich werde das an meinen jüngeren Partner, deutlich jüngeren Partner übergeben und dann mal gesundheitlich auf die Beine kommen. Leider hat der die Zeit genutzt und hat die Agentur verkauft, während ich nicht operativ da war. Also ich bin dann zurückgekommen und dann waren eigentlich die wichtigsten Kunden nicht mehr da. Und dann muss ich das Ding töten und schließen. Hab dann überlegt, was machst du jetzt? Bin dann klassisch downgesized, bin dann in die Beratung gegangen, habe mir eine agile Agentur aufgebaut, habe das dann 6-7 Jahre gemacht, sehr erfolgreich, wieder sehr erfolgreich. Hab dabei gemerkt, ich verkaufe Zeit gegen Geld und redet ja heute alle über Skalierbarkeit und Wachstum und so weiter. Und das ging nicht, das ist eben 1 gegen 1. Das war sehr lukrativ und okay. Und dann bin ich im letzten Jahr, im Sommer, habe ich dann endgültig entschlossen, weil ich viele Erlebnisse hatte mit meinen Kunden, alle sehr oldschool, wo ich sage, wieso fliege ich eigentlich durch die Gegend? Wieso fahre ich 6 Stunden über die Autobahn für 1 Stunde Termin?
Boah.
Das können wir alles digital machen. Wir können jetzt, wie wir beide jetzt direkt miteinander reden, wir können das Problem direkt lösen, ohne dass du hier bist, ich da bin. Du hast eine ähnliche Philosophie, dass du von überall auf der Welt arbeiten, denken kannst. Und das ist eben für mich klar, dass ich letzten Sommer entschieden habe, da will ich raus und ich werde meine Dienstleistungen anders anbieten, nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern Wissen gegen Geld verkaufen. Das habe ich mir dann aufgebaut. So haben wir uns auch kennengelernt. Der Manu ist ja ein Schützling von mir und Kumpel von dir. Und Corona hat mir geholfen. Corona hat mir ganz klar geholfen, dass meine Argumente durch Corona nochmal extrem gepusht worden sind. Und durch diese Zwangssituation, jetzt mussten die Leute digital, jetzt mussten die Leute remote, Homeoffice und so weiter. Das hat mir und die Art zu beraten voll in die Karten gespielt. Und deshalb war Corona für mich fast schon beruflich ein echter Booster.
Mhm. Also das heißt, du bist jetzt eigentlich auch wieder solo unterwegs, kann man das so sagen? Machst jetzt eigentlich dein eigenes Ding?
Ja, jein. Also im Endeffekt habe ich ja den Vorteil über die 30 Jahre, ich kenne in allen Disziplinen tausende Experten, Leute vom SEO über SEA. Ich bin so eine Art Neo-Generalist. Ich kann praktisch komplett meine Kunden beraten. Das sind meistens Entscheider, Einzelpersonen oder junge Unternehmer. Und ich kann die komplett beraten. Ich nenne mich Business Friend. Ich bin so eine Art Backup und habe aber für alle Themen, die gebraucht werden, die absolut besten Experten in diesem Gebiet, die ich dann jederzeit integriere, wenn es notwendig oder sinnvoll ist. Und das ist eigentlich mein System. Und so kann ich eigentlich so ziemlich alle Kommunikationsanforderungen lösen. Das, was ich nicht tue, weil es unglaubwürdig ist, ich gehe nicht mehr an Konzerne. Das habe ich 20 Jahre gemacht. In Konzernen ist das ein bisschen anders. Und da musst du diese festen Strukturen haben, allein aus wirtschaftlichen Gründen. Du kannst mit einer agilen Struktur, wie ich das mache, nicht Budgets von 10, 15 Millionen Euro verwalten. Das wäre allein vom Risk Wahnsinn. Und da bist du auch nicht glaubwürdig beim Gegenüber, weil es geht ja nicht um die beste Idee und Kreativität und so weiter. Es geht ja auch darum, wo geht mein Geld hin und wie sicher ist das und wie planbar ist.
Ja, das sehe ich. Das ist von außen dann eben auch was Fundamentales ist. Also ich sehe das schon, wie du das machst oder wie du das meinst. Was mich trotzdem nochmal interessieren würde, wie geht denn das? Also hast du denn so eine Pro-Bono-Beziehung mit all deinen Leuten, dass du sagst, hey, das sind Leute in meinem Netzwerk, die schulden mir eh alle was oder bezahlst du die
dann?
Nein.
Ich bin der Vertrieb.
Du vermittelst dann halt einfach nochmal zusätzlich.
Genau. Sagen wir, du würdest mein Kunde und ich würde sagen, ich bin dein Backup für die Kommunikation, für deine Marke und so weiter. Und wir würden feststellen, dass du dringend in einem Channel einen bestimmten Funnel brauchst oder eine bestimmte und so weiter. Entweder mache ich das selber oder wenn ich es nicht selber kann, habe ich jemanden, der das perfekt abbildet. Und dann kommt der dazu und ich bin praktisch für den der Auftraggeber und für dich die Lösung. Und das kann ich in vielfältiger Form abbilden. Und ich habe den großen Vorteil, dass ich dadurch immer up-to-date bin, weil meine Experten müssen in ihrem Bereich up-to-date sein, um wettbewerbsfähig zu sein. Und so habe ich natürlich immer den Vorteil, ich fahre immer das neueste Auto in der Kommunikation. Und das ist natürlich eine gute Sache. Und da ich so viele unterschiedliche Branchen und Klienten habe, ist natürlich eine ganz tolle Transformation da. Das heißt, ich erlebe Dinge in Bereichen, wo mein anderer Klient nie in Berührung kommen würde. Und so habe ich natürlich immer wieder neuen Content, neuen Stoff, um da neue Ideen zu geben. Und das ist natürlich eine tolle Sache.
Okay, gib mir jetzt mal ein paar Beispiele. Also jetzt Lego hat mich jetzt zum Beispiel gecatcht. Was war denn da der Prozess? Also was genau war da so der Grund? Oder was hast du da mitgemacht oder mitbestimmt oder sogar eben auch miterlebt, dass da Lego so populär wurde?
Ja, also Lego ist bestimmt nicht durch mich populär geworden oder die ganzen großen Marken. Da würde ich mal sagen, ich habe auch Metro und Edeka und so weiter. Das heißt, du bist in den Konzernen natürlich oder Telekom. Da gibt es natürlich gleichzeitig mit dir mindestens, ich würde mal sagen, je nach Größe 20 bis 30, 40, 50 Agenturen oder Dienstleister. Es gibt ja da unglaublich viele Gebiete und du bist eigentlich ein Puzzlestein. Es gibt schon mal eine sogenannte Lead-Agentur, die sehr eng am CEO ist oder am letzten Entscheider, aber auch die sind in vielen Bereichen überhaupt kein Thema. Das heißt, man sollte da immer sehr vorsichtig sein. Ich habe Lego gemacht oder zum Erfolg geführt oder Chiquita und so weiter. Also in diesen Dimensionen bist du ein Teil des Ganzen. Und Lego ist ein gutes Beispiel. Da ging es damals darum, dass Lego den Zug verpasst hatte zu diesen ganzen Gaming-Geschichten und so weiter, zu PlayStation und so weiter und so weiter. War einfach in der Zielgruppe nicht mehr so geil, nicht mehr so attraktiv. Es fehlten eben die Kopfkino-Geschichten. Und dann haben wir damals mit anderen Agenturen zusammen die Aufgabe gehabt, das Ganze wieder zu emotionalisieren. Da ging es darum, Lego-Spielzeug zu entwickeln Richtung Sport. Zum Beispiel, weil Sport war überhaupt kein Thema bei Lego. Dann kam die ganze Star Wars-Geschichte und so weiter. Das heißt, es wurden plötzlich Themen, die in der Zielgruppe emotional waren, die wurden in die Bausteine integriert. Und das war ein Gamechanger für Lego, weil Lego war kurz vor der Pleite, kurz vor der Insolvenz, ist dann staatlich gestützt worden, weil es für Dänemark natürlich ein ganz besonderer Brand ist. Und haben dann aber die Kurve bekommen und haben sich praktisch der Zielgruppe angepasst und haben gesagt, okay, das sind die Themen, die da jetzt geil sind und die integrieren wir in unser Produkt. Und das war ein richtiger Changer.
Ja, okay. Und um jetzt nochmal in die heutige Zeit zu kommen, ich habe ja auch auf deinem LinkedIn kurz abgecheckt, jetzt hast du was für Reachbird gemacht. Jetzt von außen sieht Reachbird für mich so wie so eine typische Influencer-Agentur aus. Also was genau ist denn jetzt dort passiert oder warum hast du gesagt, ich arbeite mit Reachbird zusammen? Was machen die anders als andere? Was hast du dort für eine Funktion gehabt? Wie kann man sich das vorstellen?
Also am Ende des Tages habe ich den Auftrag eigentlich bekommen vom Investor. Das heißt, der Investor hat, ist ja jetzt egal, in dieses Thema investiert, relativ unwissend. Also der sah eben aus verschiedenen Gründen da einen Markt oder eine Zukunft im Thema Influencer-Marketing, war aber mit der Thematik selber von der Kompetenz nicht wirklich konform. Und da ging es eben darum, dass in den Anfängen, wie bei vielen Startups, sieht es erstmal gut aus, dann wird investiert und irgendwie klemmt's. So, und dann werden Spezialisten geholt, die dann sagen, worum klemmt es eigentlich oder was müssen wir tun? Und das war in dem Falle genau so, dass man sagt, okay, guck dir das mal an, Thema Branding, Marke, Kommunikation, stimmt da was nicht und so weiter. Dann bin ich mit den Jungs zusammengekommen. Es war lieber auf den ersten Blick. Das ist ja immer ganz wichtig, wenn der alte Mann kommt, dass man dann sich auch sehr gut versteht menschlich. Das war direkt gegeben. Dadurch war viel Vertrauen da. Und dann ging es eben darum, rauszubekommen, wo war der Haken. Der Haken war, es ist eine SaaS-Plattform, also im Endeffekt eine Technologie. Einer der ersten Investoren war ein Mensch aus dem Versicherungsbereich, der natürlich aufgrund seiner Profession ein bestimmtes Ziel hatte mit der SaaS-Plattform, also skalieren.
Was heißt SaaS-Plattform?
Am Ende des Tages ist es fast schon ein eigener Algorithmus. Also im Endeffekt eine Dienstleistungsplattform. Auf der einen Seite kann ich Daten ziehen auf dem Markt, auf der anderen Seite die Daten dann aufbereiten und zur Verfügung stellen. Kleines Beispiel, find deinen Influencer. Das heißt, die Plattform sucht Influencer nach bestimmten Kriterien, teilt die ein, definiert die und so weiter. Und du kannst jetzt als Unternehmen auf diese Plattform und sagen, ich suche für Fashion einen 24-jährigen YouTuber, nach denen den Kriterien und so weiter, Markenfit, Account und so weiter und so weiter in Österreich. Und der steht zur Verfügung, kostet das und so weiter und so weiter. Und die Plattform verbindet dich praktisch. Also suchen, finden, verbinden, auswerten. Und der Gedanke war, dass das in der Selbstbedienung funktioniert. Das heißt, du zahlst ein monatliches Abo, da kommt diese Versicherungsdenke durch und hast dann eben die Möglichkeit, dich einzuloggen und kannst dann deinen Influencer finden, kannst mit dem in Kontakt treten, kannst mit dem deine Kampagne machen und die Auswertung bekommst du und so weiter. Was da nicht funktioniert hat, war eben der Mensch. Das hat bis zu einem gewissen Punkt funktioniert, aber es hat sich eben nicht so skaliert, wie erwartet. Bis man dann gemerkt hat, das Wichtigste bei dem ganzen Thema sind die Emotionen und der Kunde erwartet eben Beratung, er erwartet Service, er erwartet Beziehung zu den Influencern, zu den Menschen, er erwartet Kompetenzausgleich und so weiter. Das heißt, es ging dann eben nicht in eine reine Digitalgeschichte, sondern mehr in eine Agenturdenke, Service, Dienstleistung. Das wurde dann umgestellt, auch in der Kommunikation. Und seitdem ist Reachbird ein sehr erfolgreiches Unternehmen und Startup. Das heißt, man bietet heute nicht nur die reinen Abläufe, sondern auch die Einschätzung, sondern die Beratung zu dem Thema und so weiter und so.
Okay, interessant. Also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemerkt, dass immer wieder Unternehmen auf den Markt kommen, irgendwas probieren, es funktioniert nicht und dann geht es halt nochmal in eine andere Richtung. Dann macht man halt hin und her, bis es irgendwie passt. Also ich habe auch immer wieder gesehen, wie diese ganzen Agenturen aus dem Boden gesprießen sind und ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, dass dieser Influencer-Markt für mich jetzt, also jemand, der selbst auch Influencer ist, einfach nie... Der war für mich viel zu volatil. Also ich habe da nie so wirklich diesen Mehrwert gesehen. Ich kann mich erinnern, wir haben zum Teil auch Tausende von Euro in irgendwelche Influencer gesteckt, die dann gar nicht konvertiert haben, weil es eben gar nicht so wirklich klar ist, was ist denn jetzt die Performance? Also was genau kriegst du da am Ende des Tages? Deswegen ist für mich so das Thema Influencer-Marketing immer sehr vorsichtig zu genießen. Wenn du jetzt so die Brands von außen siehst, jetzt in dem Bereich, was muss man da beachten? Also ich zum Beispiel habe jetzt bei The Chain is Live das Bedürfnis gehabt, nicht als Misha Janetz aufzutreten, also nur als Misha Janetz, weil viele, sage ich jetzt mal, in dieser Branche würden sich jetzt halt als Personenmarke positionieren und sagen, hey, ich bin Speaker XYZ, ich bin Coach XYZ, mein Unternehmen heißt wie mein Name und ich habe 20 Mitarbeiter, die für meine Marke arbeiten und ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil ich nicht mich selbst im Mittelpunkt haben wollte, sondern eben auch so ein bisschen die Community und den Spirit von The Chain is Live, deswegen auch der Podcast The Chain is Live, deswegen auch das Mentoring und wenn ich jetzt auf der Bühne bin, dann nennt man mich zwar Misha Janetz, aber ich mache jetzt auch keine großen so Gigs und mache meine eigenen Veranstaltungen. Gibt es für sowas in deinen Augen eine Blaupause oder ein richtig oder falsch oder wie kann man am besten Emotionen wecken in so einem Bereich aktuell? Also wenn du jetzt wieder sagst, so eine Love Brand in deinen Worten zu werden.
Ja, ich glaube, das ist eine Entscheidung, die man direkt am Anfang treffen muss. Und da ist eben der Punkt, möchtest du, dass du ein Produkt, eine Leistung, einen Gedanken so definierst, dass er ohne dich funktioniert? Und bist du eigentlich am Anfang nur der Promoter dieses Themas? Das heißt, kann dieses Thema auch ohne dich funktionieren auf dem Markt? Oder ist das von dir ausschließlich abhängig? Und das ist eigentlich die Entscheidung am Anfang. Manchmal geht es eben schief, aber man sollte schon am Anfang entscheiden, ist das die Misha Janetz-Nummer oder ist das ein Produkt, was auch ohne dich funktionieren kann? Können andere das nutzen? Können das andere umsetzen? Kann man das verkaufen und so weiter? Oder hast du dann nachher eben das Problem, dich kann man nicht verkaufen? Oder hast du das Problem, dass alles an dir irgendwo hängt oder an dir gebunden ist? Und ich denke, zu deinem Gedanken, den ich da so sehe, mit einer bestimmten Freiheit, dass es für dich auch Sinn macht, dir deine Freiheit zu lassen, Dinge zu tun und in den Markt zu bringen, aber nicht unbedingt von dir abhängig zu machen. Das ist ja auch eine Form von Freiheit. Oder du bist eben gezwungen, immer der Kopf, das Gesicht zu sein, weil es ansonsten nicht funktioniert. Und ich glaube, das muss man sehr früh entscheiden. Auch ein Henry Ford hat irgendwann den Henry weggelassen. Auch ein Enzo Ferrari hat irgendwo den Enzo weggelassen und so weiter und so weiter. Während ein Elon Musk, den Brand Elon Musk, und da ist Tesla untergeordnet. Aber ich glaube, es heißt auch nicht Musk-Auto, weil er Tesla dann irgendwann noch abstoßen will oder weil es nur ein Projekt ist in seinem Orbit. Also ich glaube, das muss man sehr früh für sich klären. Und wenn man aber als Person das Zugpferd ist, nehmen wir mal Dirk Kräuter oder Hermann Scherer, dann ist das eine andere Geschichte. Da ist Hermann Scherer das Produkt, da ist Dirk Kräuter das Produkt. Und die Leistung ist so mono. Da macht es wahrscheinlich Sinn, es an der Person aufzuhängen. Und das ist eine Entscheidung, die sehr früh fallen muss. Und ich glaube, da ist für viele, die ein Unternehmen gründen, auch junge Menschen und so weiter, sehr früh eine Entscheidung notwendig. Und man muss abwägen, wo man hin will und wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, über ein Personal Branding, über ein Corporate Branding. Wie gut ist die Leistung, das Produkt, klappt die ohne die Person oder mit? Und das muss man eben entscheiden. Ganz wichtiger Punkt. Beispiele gibt es für negativ wie positiv für beide Entscheidungen.
Ja, also ich sehe da halt auch so dieses Thema Apple jetzt nochmal. Da ist halt Steve Jobs auch gestorben. Das war am Anfang auch natürlich hart für die Brand, aber sie funktioniert ja auch ohne. Und gleichzeitig hast du aber jetzt eben auch Companies wie zum Beispiel Jochen Schweizer. Also ich, keine Ahnung, wie der aussieht. Ich weiß nur, dass es da diese Events gibt. Und jetzt zum Beispiel auch Andreas Baulig zum Beispiel, das ist ja auch ein ganz bekannter in der Szene, der ja auch als Name gebrandet ist, aber der selbst ja auch operativ eigentlich nicht mehr wirklich viel macht, außer eben der Frontman zu sein. Aber das Unternehmen läuft ja gleich weiter. Und deswegen ist jetzt die Frage, ist es denn überhaupt eine Marketingentscheidung? Weil für mich ist es eigentlich viel mehr eine Unternehmerentscheidung, wie du dein Business aufbaust, oder?
Du hast recht. Also einer meiner Sprüche ist, jede Entscheidung ist richtig. Du weißt nur nicht, wie 2 Minuten später die Welt ist. Und ich denke, das ist genau, was du sagst. Das sollte keine wirkliche Blaupause oder Marketing-Reißbrettentscheidung sein von außen, sondern es ist ein Gefühl als Unternehmer. Und ich glaube, das ist dann die Entscheidung, die du triffst unternehmerisch. Und dann musst du das Optimale daraus machen. Du kannst sie auch noch korrigieren. Das ist ja nie das Problem. Man kann vieles korrigieren und neu denken. Aber das ist eine unternehmerische Entscheidung und Punkt.
Und dann ist das Marketing eigentlich nur noch sekundär in dem Moment.
Absolut. Ich sehe sowieso das Marketing als reine Erfüllungsgehilfe, egal in welcher Form oder wie du Marketing definierst. Am Anfang steht der Mensch. Du bist ein typisches Beispiel. Du bist der Mischa und das ist dein Leben, dein Weg. Und dann bist du irgendwann an den Punkt gekommen, aus diesem Menschen eine Marke, Business-Marke zu definieren. Und der Rest ist dann Marketing in vielfältigen Optionen. Wie du das machst und was du machst und was klappt, ist dann untergeordnet. Aber am Anfang steht deine Idee, stehst du. Und es muss ja sogar gar nicht Business sein. Es kann ja sein, dass du deinen Sport machst, erfolgreich bist und so weiter, aber am liebsten Klavierlehrer bist und das andere für dich nur eine private Geschichte ist. So, aber bei dir ist es eben durch den Erfolg hat es sich ergeben, dass das auch ein Business sein kann. Diese Entscheidung hast du ja getroffen. Und was danach passiert ist, Marketing, aber das ist ja dann in vielfältigen Möglichkeiten abbildbar. Das ist eigentlich nicht das Thema. Wichtig war die Entscheidung vom Mensch zur Marke und von der Marke ins Business. Und der Rest ist dann nur noch, macht man es gut oder schlecht oder ist es erfolgreich oder nicht. Aber die Entscheidung hast du ja schon vorher getroffen.
Eben, also was mich einfach interessieren würde, was sind denn so in deinen Augen diese größten Erfolgseigenschaften? Also was macht eine Personenmarke oder ein Brand erfolgreich oder eben weniger erfolgreich? Wieso gibt es gewisse Influencer oder gewisse Speaker, die top verdienen, die top beliebt sind, die immer ausverkauft sind und ganz viele, die irgendwie diesen Sprung nie schaffen oder halt durchschnittlich sind oder halt irgendwann wieder vom Markt verschwinden? Also ist es nur das Produkt oder was ist es am Ende des Tages?
Nein, am Ende ist es die Kombination von Leistung und Emotion. Das heißt, es gibt da auch noch Abstufungen. Bei dem einen ist die Leistung stärker und die Emotion schwächer, bei dem anderen die Emotion stärker und die Leistung schwächer. Das heißt, ich erkläre es immer so, Produkt, Produktnutzen, plus Markierung plus Bedeutung. Und die Bedeutung ist in diesem Dreieck 80%. Bedeutung heißt Sympathie, Vertrauen, Attraktivität und so weiter und so weiter. Deswegen ist es bei manchen Speakern zum Beispiel einfach nur die Stimme, ist es einfach nur das Lächeln, ist es nicht der Inhalt unbedingt. Da ist es vielleicht einfach eine bestimmte Rolle, die ausgefüllt wird. Väterlich sein, brüderlich sein, Freund sein. Irgendwas, was ich in dir sehe, was du abbildest, was du vielleicht manchmal gar nicht erklären kannst. Und das sind dann die Game Changer. Und du bist eben Fitnessmensch, Sport. Aber davon gibt es viele, Tausende, die das machen. Tausende, die einen tollen Körper haben. Tausende, die diese Geschichte haben, obwohl deine Geschichte immer individuell ist. Aber warum dann du? Weil vielleicht noch irgendwas dazukommt, was du vielleicht gar nicht wusstest, an Sympathie, an die Art, wie du redest, an die Art, wie du schaust und so weiter. Und alles zusammen hat dann plötzlich diese Chance eröffnet. Und am Ende des Tages ist es ja nur Resonanz. Es gibt tausende Leute, die Songs schreiben oder Musik machen und vielleicht schon jahrelang und kein Mensch will es hören. Und plötzlich wird eine Emotion getriggert und es wird ein Hit und so weiter und so weiter und so weiter. Aber es muss etwas da sein. Also auch jemand, der so einen Hit jetzt landet plötzlich, der muss nun mal singen können oder der muss nun mal irgendwas spielen können oder irgendwas. Also irgendwas muss da sein, um die Grundlage zu geben für diese emotionale Schocks. Und das ist überall gleich.
Ja, das heißt, wenn jetzt jemand, der einfach es auf Deutsch nicht hat, so wie du, glaube ich, am Anfang gesagt hast, wenn man halt nichts kann, dann kann man halt nichts, dann nützt dir auch einfach der beste Marketing-Guru nichts.
Korrekt.
Dann mache ich jetzt mal eine fiese These und sage, dass die erfolgreichsten Marketing-Gurus genauso agieren wie die besten Profisport-Trainer. Die holen sich nämlich schon Talente und fördern die dann nur noch und erkennen Talente, machen dann nur noch so die letzten paar Prozente raus, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen das Ding, oder? Es ist so, man denkt immer, jeder kann es schaffen.
Ja.
Aber das ist ja wieder das Problem, dass man halt alle die nur sieht, die es geschafft haben und nicht die ganzen Leute, die es nie geschafft haben, aber auch probiert haben. Das ist wie, wenn man denkt, es ist realistisch zu denken, man könnte Hollywood-Star werden, nur weil man 20, 30 Schauspieler kennt.
Du hast das wunderbar ausgedrückt. Ich bin ja bekannt als sogenannte klare Kante. Das liegt an meinem Alter. Mir ist das eigentlich ziemlich egal. Ich sage nur noch das, wovon ich überzeugt bin. Wir nannten das früher Tellerwäscher zum Millionär. Jetzt ist es seit The Secret und anderen Dingen einfach dieser Gedanke, jeder kann es schaffen, jeder kommt nach oben, du brauchst nur die Methode oder das. Da sage ich knallhart Bullshit. Und ich glaube, dass die, die dann da als Testimonial oder als Referenz, als Proof genannt werden, die hätten es auch so geschafft. Das heißt, das sind die, die schon diese Leistungsfähigkeit, dieses Talent zu verkaufen, die vielleicht einen gewissen Charme oder sonst irgendwas haben, die brauchten vielleicht eine Orientierung oder eine Disziplin oder einen Tritt oder irgendwo ein Ziel. Aber die hätten das auch ohne diese Methode und so weiter geschafft. Und das ist so ein geschlossener Kreis heute, der sich da abbildet.
Ja, die Frage ist halt einfach, wie hoch hätten sie es geschafft? Vielleicht wäre dann das Timing halt nicht mehr sauber gewesen, weil wenn man halt dann erst 2, 3 Jahre später diese letzten Prozente sozusagen dieses Potenzial ausschöpft, dann ist es vielleicht zu spät. Und dann muss man natürlich auch nochmal definieren, was heißt es denn jetzt geschafft? Heißt es jetzt eben zu den 1% zu gehören, die eigentlich so alles regieren? Weil ich würde mich jetzt auch noch nicht bezeichnen als ich hab's geschafft. Ich würde sagen, ich bin so in diesen 10%. So in den Top 10 hätte ich mich jetzt schon so selbst eingeordnet, aber diese Top 1%, das ist ja nochmal so eine ganz andere Königsklasse.
Absolut.
Also vom C-Promi zum Superstar. Und da ist jetzt halt auch die Frage, will man denn überhaupt diese 1%? Weil ich selbst habe das Gefühl, also so krass muss ich nicht mehr werden. So. Es ist ja auch nicht mehr so ein geiles Gefühl. Deswegen, das ist ja auch nochmal so eine Attitude. Wenn du jetzt zum Beispiel mir sagen würdest, hey Misha, ich habe bei dir diese paar Sachen gesehen. Wenn du das und das und das und das jetzt noch machen würdest, dann wärst du in 2, 3 Jahren on the top. Und ich würde einfach so sagen, boah, aber ich will gar nicht. Das ist ja dann auch nochmal so eine Sache, die dazukommt. Es gibt ja sicher auch ganz viele Leute, die gar nicht diesen Status haben möchten, weil sie noch andere Werte in sich tragen.
Also da hast du jetzt meine Arbeitsweise beschrieben. Ich würde nie so arbeiten. Also ich würde nie zu dir gehen und sagen, ich sehe da noch was und ich bring dich dahin. Sondern du musst mir das sagen. Das heißt, das Wichtigste ist, wenn du zu mir kommst und sagst, ich habe irgendwie das Gefühl, da geht noch was oder ich will noch ein Stück weiter. Und dann kann ich dir sagen, okay, dann reden wir darüber, ob das möglich ist und wie. Aber du musst das wollen, du musst das fühlen Und es ist deine Entscheidung und dein Ziel. Ich bin da nur Hilfestellung und ich darf niemals von außen dir das in irgendeiner Form suggerieren, weil dann wird es auch nicht funktionieren. Und das, was du gesagt hast mit der Nummer 1, sagen wir mal Al Pacino, sagen wir mal Tom Hanks, sagen wir mal Brad Pitt und so weiter, die dann eben mehr als nur ein Hollywood-Schauspieler sind, sondern wirklich eben diese absoluten nochmal Superstars, die sich die Rollen aussuchen können, die Gagen sich aussuchen können und so weiter. Das war keine Entscheidung. Also es war mit Sicherheit eine Entscheidung, ich möchte Schauspieler werden. Es war mit Sicherheit eine Entscheidung, ich möchte davon leben können. Es war sicher eine Entscheidung, ich möchte auch vielleicht berühmt werden oder bekannt werden. Aber es war nicht die Entscheidung, ich möchte die Nummer 1 werden oder ich möchte einer von denen und so weiter. Das wird man. Und ich glaube, dass viele von denen, die das sind, es einfach geworden sind. Und dann geht es nur darum, was macht man dann mit diesem Status? Also das lässt sich, glaube ich, nicht konstruieren.
Ja, ich möchte hier einfach auch nochmal an die Zuhörer hier appellieren, weil ich einfach jetzt nochmal merke, dass das Thema, was wir jetzt gerade besprechen, super interessant ist, weil das ja genauso der Fühl der Zeit ist. Man hat so diese Möglichkeit, sich auf Social Media, auf Facebook oder auf Instagram einzuloggen, zu gucken, okay, ich habe jetzt 7.000 Follower, ich mache das jetzt seit einem Jahr, da gibt es Leute, die haben 70.000, 700.000, 7 Millionen, irgendwann gibt es die Kardashians dann ganz am Ende, würde ich jetzt mal so schätzen, das sind jetzt so wahrscheinlich diese 0,1% da oben. Und ich habe lange immer so gedacht, früher so, ja, hey, wenn du es nicht drauf hast, das musst du es gar nicht erst probieren, weil wenn du es nicht mal schaffst, 10.000 Follower aufzubauen, dann wo überhaupt hin? Und mittlerweile denke ich aber ganz anders, weil eben, ich selbst würde natürlich jetzt sagen, dass wenn ich jetzt wieder am Anfang wäre, dann würde ich sagen, scheiße, ich muss es wieder schaffen. Aber jetzt habe ich ja genau das Gefühl für mich, dass ich da bin, wo ich hin will. Ohne das jetzt irgendwie jemals gesagt zu haben, ich will irgendwann 100.000, 200, 300.000 Leute. Und genauso sehe ich aber auch ganz viele Leute, mit denen ich auch arbeite, also Leute, die jetzt einen Instagram-Account starten, 700 Follower haben. Und für die ist es einfach krass, so 700 Follower zu haben und mit denen zu schreiben und für etwas zu stehen. Und deswegen einfach auch nochmal so das Appell, Leute, genauso wie ich zu den Kardashians gucke und sage, okay, 70 Millionen Follower brauche ich nicht, weil ich bin mit meinen 300.000 zufrieden. Genauso sehe ich auch, wie du, wenn du jetzt zuhörst, mit deinen 300, 400 Followern und einem kleinen Business es auch schaffen kannst. Also nur weil ich jetzt von meiner Seite spreche, dass ich es geschafft habe mit meinen 300.000, muss es ja nicht heißen, dass du in deinem Spektrum das so siehst, weil am Ende des Tages ist es ja die Leistung für dich. Und das finde ich einfach auch nochmal wichtig, dass wir das hier darstellen, so diesen Kontrast, wenn hier jetzt zwei Leute reden.
Ich finde das toll, was du sagst. Und es ist immer noch eine Sache der Begrifflichkeit. Ich erkläre es meinen Leuten immer so, das große Problem ist, ich möchte so sein wie du. Das heißt, Träume und irreale Situationen, auch mit Fußballstars und so weiter, wenn ich da oben sitze und ich wäre jetzt gerne der Kimmich oder keine Ahnung, das ist natürlich auf der einen Seite wichtig für die Motivation, das ist völlig klar. Auf der anderen Seite ist Vergleichen natürlich fast schon ein Hindernis für Erfolg, weil ich möchte so sein wie du, wäre besser, wenn ich formulieren würde, ich möchte so sein wie ich und wie ich bin. Und wenn das für andere besonders attraktiv ist und so weiter, dann werde ich diesen Weg gehen und er wird sich ergeben. Ich muss nur an mir arbeiten. Aber ich glaube, ich möchte so sein wie du, dann stehe ich mir selber im Weg und dann werde ich nie zufrieden, bin immer unter Druck und habe eigentlich auch wenig Möglichkeiten, meine Erfolge zu feiern, weil ich ja immer noch nicht da bin, wo du bist. Und das würde mich wahnsinnig ablenken. Und ich glaube, das ist für die erfolgreichen Leute, die wollen nicht so sein wie du, die wollen so sein, wie sie sind. Aber vielleicht dahin kommen, wo du bist, das ist eine andere Sache, das ist ein Ziel. Aber so zu sein wie du und das zu implizieren, dass das dann automatisch deinen Status erbringt, ist eigentlich tödlich für jeden, der Ziele hat.
Ja, es hat mich auch blockiert damals, als ich 2016, da hatte ich gerade so meine Bodybuilding-Karriere hinter mir, mental, sage ich jetzt mal so mental gemerkt, hey, jetzt bin ich an meinem Zenit angekommen und ich hatte so das Bedürfnis, Menschen zu helfen, auch ihre Bestimmung zu finden. Also das, was ich heute mache mit dem Buch, mit The Jane is Life, mit diesem Podcast und irgendwann hatte ich dann so das Gespräch mit einem Kollegen und ich habe ihm so gesagt, ja, weißt du, das Problem ist, ich traue mich nicht, Leuten etwas zu versprechen, was ich ihnen nicht geben kann. Und dann hat er mich gefragt, ja, was versprichst du den Leuten? Und dann ist mir wieder in den Sinn gekommen, dass ich immer wieder, die Leute sagen mir immer wieder, hey Misha, ich will so sein wie du, ich will so sein wie du. Und irgendwann habe ich geglaubt, dass jeder so sein will wie ich. Und erst als ich diesen Glaubenssatz, jeder will so sein wie ich, als ich den abgelegt habe und gemerkt habe, hey, das ist Bullshit, das ist ist mein dummer Glaubenssatz. Erst dann konnte ich mir dann auch erlauben, Leute zu coachen und sie auf ihren Weg zu bringen, weil ich nicht mehr diesen Glauben hatte, hey, sie müssen auf meinen Erfolg sozusagen aufspringen oder mich übertreffen, weil sonst bin ich ein schlechter Mentor. Natürlich ist es schön und ich habe Fälle, da haben mich meine Mentees überholt oder sind auf einem anderen Level krasser geworden als ich. Und das ist ja auch das schönste Gefühl überhaupt. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, für viele Mentoren und viele Leute da draußen, Coaches, so ein limitierender Glaubenssatz, so dass du denkst, jeder will diesen Erfolg, den du für dich willst. Und wenn du das einmal ablegst, dann kannst du, glaube ich, auch ein viel besserer Coach, besserer Berater, besserer Dienstleister, was auch immer werden.
Absolut. Und du hast es auch wieder auf deine Weise klasse kommuniziert. Kommen wir mal wieder zum Anfang. David Ogilvy, es gibt ja da berühmte Zitate. Ist auch interessant, aus welcher Zeit die sind und wie visionär. Und es geht ja heute um Storytelling. Das hat er damals anders interpretiert, war aber das Gleiche. Wenn du Teil der Erfolgsgeschichte deiner Schützlinge bist, dann hast du alles richtig gemacht. Es geht nicht darum, deinen Erfolg zu erzählen, sondern es geht darum, dass du in der Erfolgsgeschichte deines Schützlings, dass du da ein wichtiger Teil bist. Und das ist die Win-Win-Situation und es muss immer dein Ziel sein als Mentor, als Coach und so weiter, dass dein Schützling noch weiter kommt als du. Und das muss so eine Grundsatzdenke sein. Und wenn du das schaffst, dann hast du einfach einen sensationellen Job gemacht.
Ja.
Das, glaube ich, ist auch im Beratertum und so weiter ein großes Defizit, dass man sich einfach zu wichtig nimmt und dass es nur geht um die einzelne Person, den Narzissmus, wenn man glaubt, dass man sonst nicht attraktiv ist oder nicht gekauft wird und so weiter. Ich glaube, das Entscheidende ist, und da wird man auch sehr relaxed, Spaß daran zu haben, mitzumachen am Erfolg des anderen. Und ich glaube, wenn der das spürt, dann ist das die größte Bindung, die es überhaupt geben kann, weil dadurch das Gefühl kommt, das ist positiv, das ist positive Hilfe, dass man einfach sagt, oh, seitdem du da bist oder wenn du da bist, fühle ich mich besser, dann geht's nach vorne und so weiter. Du bist Teil von meinem Erfolg, du bist auch nicht neidisch oder sonst irgendwas und versuchst ihn auf dich zu ziehen. Damit hast du eine Bindung, die wahrscheinlich, da sind wir wieder beim Love Brand, die wahrscheinlich sehr nachhaltig ist.
Ja, auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt. Und deswegen auch nochmal so, es ist so wichtig, dass man sich wirklich für Leute entscheidet, weil ich habe früher immer gedacht so, hey, ich muss es allen recht machen. Weil das ist so dieser typische Influencer-Fehler. So, ich muss es allen recht machen. Und irgendwann habe ich mich komplett abgegrenzt. Nur noch Natural Bodybuilding. Jetzt mittlerweile, auch wenn ich ganz viele Frauen habe, die mir zuhören und es auch diese Frauen gibt, die gerne mit mir arbeiten, aber ich merke einfach immer mehr, also wenn ein Mann zu mir kommt und mir sagt, Mischa, ich habe es für mich jetzt gecheckt, ich will wirklich mehr vom Leben. Ich will mehr vom Leben, ich will meiner Bestimmung folgen. Dann weiß ich, dass ich dieser Person zu 100% helfen kann. Und wenn eine Person mir sagt, hey Mischa, mir geht's darum, reich zu werden oder mir geht's darum, schon nur wenn es heißt, erfolgreich zu werden. Es ist ganz hart, das ist ganz hart. Das ist ja, erfolgreich ist ja sehr dehnbar. Aber wenn ein Typ zu mir kommt und sie mir sagt, Mischa, ich will erfolgreich werden, dann nehme ich in der Regel lieber die Person, die mir sagt, Mischa, ich will mehr vom Leben, ich möchte meine wahre Bestimmung finden. Weil ich genau weiß, dass wenn du diese Worte benutzt, ich mit dir schon auf einer Wellenlänge bin. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal so, was du jetzt vielleicht nochmal abschließend erklären kannst. Wo hast du für dich die besten Erfolge erzielt bei deinen Brands? Also hast du schlechte Erfolge erzielt oder hast du selbst die Arbeit nicht so genossen? Und wenn es jetzt um Marketing geht, wann lehnst du einen Kunden ab? Wann nimmst du einen Kunden an? Wie hast du das bei dir jetzt entdeckt?
Genau wie du es sagst. Also wenn mir jemand mehr oder weniger, es gibt ja diesen berühmten Satz, jetzt bin ich mal gespannt. So, das ist ja auch schon so ein Satz, da ist bei mir eigentlich Schluss. Wo ich einfach sage, ich bin ja nur ein Begleiter. Ich habe ja nicht die Blaupause, die hat niemand. Ich habe ja nicht die Methode, die automatisch jeden reich macht, jeden berühmt macht und so weiter. Das heißt, ich weiß ja, dass ich nur ein Backup bin, ein Sparringspartner und so weiter. Und dass ich nur optimieren kann, dass ich Fehler vermeiden kann und so weiter. Und das ist genau wie bei dir. Das heißt, der andere entscheidet, wo er hin will. Passt das nicht zu meinen Werten oder zwingt er mich zu einem Versprechen, was ich nicht einhalten kann, dann nehme ich ihn nicht. Weil es passiert nur das, wovon ich überzeugt bin, dass ich es einhalten kann. Das ist doch, glaube ich, das Wichtigste überhaupt im Business, auch privat. Nur Versprechen, wo du sicher bist, dass du es einhalten kannst. Und wenn das funktioniert, dann entsteht Vertrauen. Und Vertrauen ist die Basis für alles. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft für deine jungen Zuhörer, nicht eine Kompetenzvermutung positionieren. Also nicht, das könnte so sein, das ist so, wäre so, also so eine Fake-Positionierung, sondern in jeder Phase nur das versprechen, was ich auch jetzt direkt einhalten kann. Und das baut Brands auf und das baut Vertrauen auf und auch nachhaltig Erfolg. Und alles, was dazu nicht passt, das ist manchmal eine schwere Entscheidung, vor allen Dingen, wenn man jung ist und Geld braucht, wir waren alle jung und brauchten das Geld, dann macht man oft da Kurven und die werden sich dann nachteilig mit Sicherheit auswirken. Und ich denke, es ist wirklich eine gute Botschaft, du hast es gut zusammengefasst. Du musst wissen, was du kannst und du musst wissen, was du nicht kannst. Und das betrifft auch das Mentoring und das Coaching. Verspreche, was du kannst, wo du sicher bist und dann werden alle Parteien glücklich. Und wenn einer mit einer Forderung auf dich zukommt, die du nicht erfüllen kannst oder nicht siehst, dann solltest du es nicht tun.
Oder nicht erfüllen willst.
Oder nicht erfüllen willst, absolut. Oder du weißt zum Beispiel, dass es bestimmte Konsequenzen hat, die du nicht möchtest. Und dann sollte man einfach Nein sagen, weil es gibt für jeden Suchenden einen Propheten. Und dann muss er eben da glücklich werden.
Schön gesagt, ja.
Du kannst nicht alle retten, Micha.
Nee, genau, du kannst nicht alle retten. Muss man auch nicht und sollte man auch nicht. Ja, Mann, also auf jeden Fall sehr interessant, dass wir das nochmal so zusammengefasst haben. Um jetzt nochmal den Bogen zu schließen. Ich denke, für mich, Fazit, so nach dem Gespräch, der größte Unterschied zwischen 1992 und 2020 ist, dass wir heute viel mehr noch abgelenkt werden können im Marketing. Also es gibt nicht nur deutlich mehr Unternehmen, sondern es gibt auch deutlich mehr Sichtbarkeit, die es früher nicht gab. Also wir hatten früher halt Plakate und Fernseher und Radio und heute gibt es halt noch diese Screens, die mittlerweile überall sind. Und das führt dazu, dass wir noch viel, viel, viel mehr als Konsumenten abgelenkt werden, noch viel mehr Marktschreier da sind, es kompetitiver denn je ist. Also ich finde, es ist auch super schwer geworden, seine eigenen Kompetenzen wirklich auch zu schätzen und zu sagen, hey, ich bin der Krasseste, weil es gibt immer Krassere als du mittlerweile. Das gab es früher auch nicht. Vielleicht warst du in deiner City oder sogar in deinem Bundesland der Krasseste. Und heute ist es halt so, ey, wer ist Udo? Es gibt 20.000 andere, die auch sagen, sie sind krass.
Absolut.
Deswegen, das ist so ein bisschen so das, was ich gemerkt habe. Marketing hat sich extrem verflüssigt. Es gibt sehr viele verschiedene Sachen und damit auch mehr Streuverlust. Aber die Struktur, würde ich jetzt mal sagen, so die Grundvoraussetzung, du hast es sehr schön gesagt, Emotion und Leistung, dass das schlussendlich funktionieren muss, dass das in einem Verhältnis stehen muss. Ich glaube, das wird sich nie ändern oder kann ich mir schlecht vorstellen.
Never. Also ich vergleiche Marketing immer mit Fußball. Also am Ende ist das das Gleiche. Alle reden drüber, aber irgendwie anders, aus 1000 Perspektiven. Jeden interessiert es, aber irgendwie so, jeder glaubt, er könnte es. Jeder glaubt, er würde, also der Zuschauer auf der Tribüne sagt, was hat der Blinde da jetzt für eine Flanke geschlagen? Das kann ich doch viel besser oder spielt irgendwo in der Kreisklasse oder so. Und dann gibt's Laptop-Trainer, es gibt Ernährungswissenschaft jetzt und Athletiktrainer und was weiß ich was. Am Ende des Tages ist das Spiel gleich geblieben. Der Gedanke des Spiels ist gleich geblieben. Die Emotionalität ist gleich geblieben, die Bedeutung. Und viele Menschen finden sich wieder. Und trotzdem muss jeder in dem Ganzen so sein eigenes Ding machen und seine eigene Perspektive. Und ich glaube, das Spiel an sich ist dann nicht mehr interessant, wenn du das Spiel veränderst, nicht die Rahmenbedingungen. Und wenn man das Spiel verändert, dann ist es tot. Und ich glaube, das ist im Marketing ähnlich. Die Regeln bleiben, die Gesetze bleiben, die Optionen steigen, die Probleme da durchzublicken steigen. Aber am Ende des Tages bleiben die Grundregeln, die haben sich überhaupt nicht verändert. Und zum Abschluss, es gibt drei wichtige Punkte in der Marktwirtschaft. Das ist Geld. Das ist Innovation und das ist Marke. Und diese drei Bereiche bestimmen alles. Und wenn du kein Geld hast, früher konntest du schlecht Marke werden, weil Werbung war teuer und wenigen vorbehalten und so weiter. Heute kannst du durch Social Media, kann jeder Werbung machen, auch billig, organisch und so weiter. Innovation, der zweite Treiber, ist heute weniger wichtig. Du musst es nur gut verkaufen können. Es ist einfacher. Aber Marke bleibt. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, als Marke wahrgenommen zu werden, dann wirst du nicht nachhaltig erfolgreich. Das ist der einzige Gamechanger. Und du kannst Anwalt sein, du kannst Arzt sein, durch die Nummer eins, durch den Besten der Stadt, durch den Erfolgreichsten und so weiter, wirst du dann plötzlich eben mehr. Und das ist dann mehr Umsatz, das ist mehr Gewinn, das ist mehr Marktanteil und das ist eigentlich der Changer. Und das trifft auf jeden zu, auf dich, auf ein Einzelunternehmen, auf einen Konzern, auf jeden.
Geld, Innovation, Marke und vor allem Versuch, ein Love-Brand zu werden, der ins Herz geht.
Absolut.
Dann kannst du dir auch mal einen Ausrutscher erlauben und jeder kann es schaffen, habe ich noch mitgenommen hier.
Ja, aber nicht jeder kann es.
Nicht jeder kann es, ja. Gut gesagt, ja. Jeder kann es schaffen, aber nicht jeder kann es. Ja, passt. Geil. Ja, Udo, war sehr gemütlich. Ein sehr gemütlicher Talk. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Finde ich auch. War cool.
Wo kann man von dir lesen? Ich weiß gar nicht, bist du überhaupt auf Social Media? Jetzt mal abgesehen von LinkedIn.
Ja, sagen wir mal so. Ich bin ja zwangsläufig auf Social Media wegen meinen Kunden, weil das ist ja da ein großes Thema und da muss ich ja dann auch da sein. Ich habe mich entschieden, gegen den Dingen, die ich beibringe und so weiter, weil ich einfach die Kapazitäten nicht habe, gegen mehrere Kanäle. Ich bin auch immer der Meinung, dass man mindestens 2 bedienen sollte, die passen. Ist natürlich in meinem Alter, fallen ein paar Dinge weg. Also ich glaube, TikTok wäre jetzt für mich also nicht unbedingt die Zukunft. Aber sag mal, LinkedIn ist für mich natürlich klar, aufgrund meiner Klientel. Das ist mein Hauptkanal, da kann man mich auch finden, einfach unter Udo Böhr. Meine Website, mein Brandcoach ist gerade im Redesign, kommt in den nächsten Wochen, weil es ja ein paar Änderungen gegeben hat. Die ist schon ein paar Jahre alt. Und versuche noch ein bisschen mitzumachen bei Insta, aber mehr aus Spaß, weil ich bin jetzt vielleicht nicht mehr die Fotokanone. Aber wie gesagt, LinkedIn ist der Hauptkanal. Da kann man mich finden und auch Kontakt zu mir aufnehmen, auch Mailadresse und so weiter. Und ich bin eigentlich für alle immer da, habe immer ein offenes Ohr. Und wer Bock hat, soll einfach fragen.
Alright, gut zu wissen. Ja gut, Mann, dann werden wir auf jeden Fall deinen LinkedIn mal in den Shownotes verlinken. Und ja, du bist jetzt in Köln auch, oder? Kann das sein?
Ja, ich bin so Köln-Aachen privat, wohne ich in Aachen, aber Köln ist meine Stadt. Da habe ich so 80% meines Lebens verbracht und ist auch mein Love Brand, was die City anbetrifft.
Ja, ist auf jeden Fall eine gute City. Hast du dir da ausgesucht?
Absolut.
Alright, dann gehen Grüße raus aus Köln nach Aachen hier von der Love City.
Absolut. Wo sitzt du gerade? Du bist ja Nomade. Wo?
Eben in Köln, ja.
Jetzt bist du gerade in Köln? Ja. Das ist ja der Hammer.
Und wir sitzen hier auf Zoom.
Das ist ja der Hammer. Das ist ja jetzt wirklich, das ist digital. Cool. Also wir hätten eigentlich auch sagen können, komm, rausgehen, Bier trinken gehen. Das ist,
genau.
Alright. Machen wir beim nächsten Mal.
Genau. Alright, amigo. Hat mich gefreut.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. War klasse.
Alright. Und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war mal ein bisschen eine andere Episode. Wirklich 2 Generationen, die hier aufeinander getroffen sind. Und was mir immer wichtig ist, zum Ende noch zu sagen, ist, hey, wenn du noch Vorschläge für mich hast, wenn du coole Leute kennst, die auf den Podcast hier passen, die was zu erzählen haben, nicht nur 0815-Gelaber, sondern wirklich was erlebt haben, dann ist deine Chance jetzt hier auch da, mir von diesen Leuten zu erzählen. Du kannst The Chain is Life ganz einfach auf Instagram folgen, wo ich persönlich auch die DMs lese und beantworte. Oder du kannst natürlich auch gerne in die Facebook-Gruppe für Querdenker und solche, die es werden wollen, kommen und mich dort auch direkt anschreiben und Vorschläge machen. Du findest alle Links in den Shownotes und es würde mich natürlich wie immer freuen, wenn du diese Folge auch wieder teilst auf Instagram. Jedes Mal, wenn ich Stories sehe von Leuten, die meinen Podcast teilen, mache ich einen kleinen Freudensprung, weil ich einfach weiß, dass du wieder dafür sorgst, dass andere Leute von diesem Podcast erfahren. Deswegen besten Dank für deinen Support und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer ganz speziellen Episode. Wenn du die Nummerierung hier siehst, dann weißt du schon, dass nächste Woche unsere 100. Folge ist. Deswegen, die wird richtig crazy. Deswegen mach dich gefasst auf etwas und wir hören uns wieder. Bis dahin, dein Mischa. Peace.